D-Radio Wissen. Grünstreifen.
Unser Gehirn beeinflusst uns ganz, ganz stark, wenn wir mit anderen kommunizieren. Wie? Genau daran ist Neurowissenschaftlerin Franka Parianen interessiert. Sie forscht dazu am Max-Planck-Institut in Leipzig und sie hat dazu jetzt auch ein Buch geschrieben. Der Titel ist »Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage?« Ihre These ist, unser Hirn hilft uns dabei, sozial zu sein. Zum Beispiel, wenn wir andere Menschen nachmachen. Wir treffen auf die anderen Personen, wir sprechen miteinander und wir spiegeln sie. Meine erste Frage war daher, warum machen wir das eigentlich?
Aus verschiedenen Gründen. Einmal macht es für uns selbst natürlich Sinn. Also wir kommen offener rüber, wir kommen sympathischer rüber und die andere Person glaubt danach, wir sind sehr viel klüger, als wir eigentlich sind. Das heißt, spiegeln ist an sich schon mal sinnvoll, um so zu wirken, wie wir das wollen. Aber es kommt halt auch noch so ein automatischer Teil dazu. Also wir machen das zum Teil auch, wenn wir den anderen gar nicht bewusst wahrgenommen haben. Und selbst ganz kleine Kinder machen das, also wirklich kleine Kinder.
Warum machen wir das denn?
Das hat evolutionäre Gründe eigentlich. Zum Beispiel, wenn man sich kratzt, dann ist es wahrscheinlich, dass die anderen Leute auch Flöhe haben in unserer Gruppe. Und wenn wir müde sind, macht es Sinn, dass wir alle gleichzeitig müde sind, bevor einer die ganze Nacht wach läuft und morgen hält er die anderen auf.
Mit dem Gähnen, es gibt doch auch dieses Beispiel, dass man immer sagt, man gähnt nur zurück, wenn man den anderen auch sympathisch findet. Stimmt das eigentlich?
Also viele von diesen Spiegelmechanismen lassen sich auf jeden Fall dadurch beeinflussen. Zum Beispiel, wenn wir von einer Gruppe wirklich gemocht werden wollen, dann spiegeln wir auch sehr viel stärker. Und wenn wir jemanden wahnsinnig unsympathisch finden, hören wir vielleicht damit auf. Und natürlich spiegeln wir auch unsere eigenen Verwandten und Freunde viel mehr.
Also eine wichtige These in deinem Buch, Gefühle sind ansteckend.
Ja, das stimmt. Spiegeln ist jetzt nicht der einzige Weg, wie Gefühle ansteckend sein können. Ich meine, wir können ja auch ein Buch lesen und auf einmal anfangen zu weinen, weil wir es so wahnsinnig schrecklich finden, was der Hauptperson gerade passiert ist. Und in dem Fall haben wir niemanden gesehen und niemanden gespiegelt und es reicht, dass wir uns das vorstellen. Es gibt also verschiedene Wege, über die Gefühle ansteckend sein können.
Wir können uns dann so richtig in den anderen reinfühlen. Hat das auch mit Sympathie zu tun? Also äffe ich denjenigen mehr nach, den ich vielleicht mehr mag?
Sicherlich. Also wenn wir gemocht werden wollen und wenn wir jemanden mögen. Und das ist dann natürlich so ein Kreislauf. Vielleicht mögen wir den anderen sehr gerne, weil das mit dem Spiegeln gerade sehr gut zwischen uns funktioniert. Und dann spiegeln wir noch mehr, weil wir den anderen ja jetzt auch mögen.
Und wenn ich mir das so bewusst mache, und das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen das Ziel von deinem Buch, kann ich das dann auch üben?
Ja, schon. Man kann zum Beispiel sich mal fragen, was der Gesichtsausdruck von jemandem sagt, wenn man den nachmacht und zu denken, wie fühle ich mich, wenn ich so gucke? Und sich manchmal auch bewusst zu machen, vielleicht werde ich da jetzt gerade zu stark beeinflusst von meinen eigenen Ideen. So bei mir heißt diese Handhaltung vielleicht das und das, aber das ist nicht unbedingt das Gleiche bei jemand anders. In dem Buch habe ich zum Beispiel das Beispiel von jemandem, der am Gürtel eine Waffe trägt. Für den ist die Bewegung zum Gürtel oder zur Hose sehr viel bedrohlicher als für die meisten anderen Menschen. Und das muss man sich in dem Moment bewusst machen, zum Beispiel als Polizist.
Hast du noch ein anderes Beispiel aus dem Buch?
Die Situation zum Beispiel, wo unser Gehirn immer schon ein bisschen vorschnell den Schluss zieht, welche Handlung wir gerade gesehen haben. Zum Beispiel, wenn wir sehen, dass jemand gerade ein Glas Wein eingießt und aus Versehen schüttet er die Hälfte des Weins über den Tisch, gibt es ein paar Spiegelneuronen in unserem Kopf, die schon sagen, aha, Wein erfolgreich eingeschenkt. Und in dem Moment müssen dann andere Teile des Gehirns das erst korrigieren. Und es kann dann manchmal sein, dass wir im Nachhinein nicht mehr genau wissen, ob wir eigentlich das Ganze gesehen haben oder ob wir nur so was Angedeutetes gesehen haben, was eigentlich gar nicht wirklich zu Ende gebracht wurde. Und dann überinterpretieren wir gerne, was wir gesehen haben.
Dann denken wir haben das Weinglas eingeschenkt, aber der Wein ging komplett daneben.
Ja, genau.
Was ist der biologische Sinn dahinter, dass Gefühle ansteckend sind?
Also schon ganz früh in unserer Entwicklung macht es eigentlich Sinn, uns von Emotionen anderer Leute anstecken zu lassen. Wenn wir uns vorstellen, wir sind in einer Gruppe unterwegs und das betrifft nicht nur Menschen, sondern meinetwegen auch Wildgänse und alle um uns rum geraten in Panik und rennen. Dann macht es nicht viel Sinn, stehen zu bleiben und uns erst selber zu gucken, oh stimmt, ein Säbelzahntiger. Sondern wir sollten mitrennen, wir sollten auch in Panik geraten.
Das ist ja so ein bisschen die evolutionäre Begründung. Wie ist das denn heute?
Ja, heute macht es vor allen Dingen Sinn, weil es uns bis zu einem gewissen Grad einfach davon abhält, Leuten was anzutun, ohne dass wir dafür wirklich drüber nachdenken müssen und denken müssen, das würde dem ja jetzt wehtun, wenn ich den schlage, vielleicht sollte ich das lieber doch nicht machen, sondern tatsächlich, ich fühle mich einfach schlecht, wenn ich jemanden schlage und das ist an sich schon mal hilfreich.
Radio Wissen.
Wir spiegeln unser Gegenüber, wenn wir kommunizieren. Darüber habe ich mit der Neurowissenschaftlerin Franka Parianen gesprochen, denn sie hat darüber ein ganzes Buch geschrieben. Und wir haben gerade eben schon gelernt, ja, wir können Gefühle des anderen erkennen, indem wir die nachmachen. Also wir spiegeln unser Gegenüber und deswegen wissen wir, oder wir meinen zumindest zu wissen, was der andere gerade fühlt. Jetzt sprechen wir so ein bisschen über die Grenzen. Durch dieses Spiegeln gibt es ja schließlich auch Momente, oder es gibt Momente, wo man sich nicht so gut spiegeln kann. Ich wollte von Franka Parianen wissen, können wir unser Spiegeln oder unsere Empathie in irgendeiner Form auch unterdrücken?
Das tun wir auf jeden Fall relativ häufig. Manchmal liegt es auch einfach daran, dass wir überfordert sind. Das kann dann so weit gehen, dass wir einen Freund nicht besuchen, wenn er im Krankenhaus liegt, weil wir sagen, dass wir Krankenhäuser schlimm finden. Das ist dann egozentrische Empathie. Da denken wir eher an uns selbst und das eigene Gefühl, was wir haben würden, anstatt daran, dass der Freund es wirklich vielleicht gerade brauchen würde, dass wir vorbeikommen. Und dann gibt es so Situationen, wo wir einfach über andere nicht so sehr nachdenken würden. Die sind am anderen Ende der Welt, die ticken wahrscheinlich irgendwie anders, die verstehen wir nicht. Und dann sehen wir die mehr als Statisten.
Ist das auch wichtig für uns selbst, dass wir da so abgrenzen können?
Manchmal natürlich ja. Letztendlich bringt es niemandem was, wenn wir uns einfach nur dem Leid aussetzen und dann depressiv und traurig zu Hause sitzen. Letztendlich müssen wir uns ja aufraffen und tatsächlich was tun, wenn wir was Gutes machen wollen. Aber natürlich kann diese Unterdrückung auch Überhand nehmen. Und wenn sie so selektiv ist, dass wir es manchen Menschen absprechen, Gefühle zu haben und anderen Menschen viel mehr Gefühle zu trauen, dann ist es natürlich per se schon mal problematisch. Das heißt, wir können manchmal unterdrücken und uns trotzdem bewusst machen, okay, ich bin da jetzt aus dieser Situation rausgegangen, aber ich weiß trotzdem, dass es diesen Menschen so geht gerade und dass ich da eigentlich was tun müsste.
Das heißt, wenn mein Freund im Krankenhaus liegt, bei dem Beispiel, was du gerade genannt hast, ist es schlichtweg eine Überforderung, aber wenn meinetwegen viele notleidende Menschen am anderen Ende der Welt betroffen sind, ist es vielleicht auch ja einfach klar, dass man eben weiß, man kann sich nicht um alle kümmern.
Genau, man kann sich nicht um alle kümmern, aber man muss auch wissen, dass einen das nicht davon entschuldigt, von der Verantwortung, die man natürlich hat, dass wir ein Teil sind einer globalisierten Welt und das Leben der anderen Menschen ja ständig beeinflussen durch Konsum oder welche anderen Entscheidungen wir treffen, durch die Wahlentscheidung.
Und darum fühlt man dann doch wiederum mit.
Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Und es gibt auch andere Wege, wie man mit solchen Gefühlen umgehen kann, anstatt sie zu unterdrücken. Zum Beispiel allgemein, wenn ich negative Erfahrungen habe, kann ich versuchen, die zu verdrängen, oder ich kann so eine Strategie benutzen, die man Positive Reappraisal nennt, wo ich versuche, das Ganze irgendwie auch positiv zu interpretieren. Vielleicht rausfinde, okay, das war schlimm für mich, aber in dem Moment habe ich auch das und das gelernt. Oder ich habe daraus was anderes gemacht und habe mich dadurch motiviert, vielleicht anderen Leuten zu helfen oder irgendwie eine positive Interpretation zu finden. Und das ist auch zum Beispiel in Streits wichtig, dass man sich entweder total verschließen kann und diese ganzen Gefühle blockieren kann, oder man kann das eben nochmal im Kopf durchgehen und versuchen, den anderen zu verstehen und überlegen, wie ist es dazu gekommen. Wenn man sich danach anguckt, wie Leute so einen Streit zurückerinnern, dann sind diejenigen, die das verdrängt haben, oft diejenigen, die eine sehr emotionale Erinnerung noch haben, aber nicht mehr wirklich sich an die Details erinnern werden. Die Leute, die das ganze Problem konfrontiert haben, die erinnern sich noch an die Details, wachen aber nicht mehr so oft schweißgebadet auf und ärgern sich. Und das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Vor allen Dingen, wenn wir unseren Partner daran erinnern wollen, was er da schon gesagt hat und alte Dinge wieder aufs Tablett bringen wollen.
Ich glaube, viele Menschen denken sich gerade, das kommt mir irgendwie bekannt vor.
Genau.
Wenn wir jetzt mal Handys nehmen, soziale Medien, das ist ja auch irgendwie was, wo ich mich frage, kommen unsere Spiegelneuronen da eigentlich noch mit?
Es ist auf jeden Fall zum Teil eine Überforderung. Aber es hat natürlich beide Seiten. Der eine Teil ist, dass ich, wenn ich kommuniziere, jetzt nicht mehr eine direkte Reaktion von meinem Gegenüber kriege. Ich kann jemanden auf Facebook mobben und ihm wirklich wehtun oder auf YouTube in der Kommentarfunktion über gemeine Kommentare fertig machen. Und ich bemerke das nicht. Ich merke nicht, ob die Person weint oder sich zu Hause einschließt. Und ich habe auch selber diese schlechten Gefühle nicht. Und natürlich ist das problematisch. Andererseits, mit jemandem in China oder in den USA würde ich vielleicht sonst gar nicht reden und ihn gar nicht zu Gesicht bekommen. Insofern können diese sozialen Netzwerke uns in gewisser Weise miteinander zusammenbringen.
Man hat ja so das Gefühl, dass in den sozialen Medien die Leute einfach raushauen, was sie denken, egal wie es dem anderen damit geht. Siehst du da das Problem, dass man den anderen nicht gegenüber hat?
Also ich glaube schon, dass die Gefühlsansteckung ein wichtiger Teil ist. dass ich mich jetzt halt aktiv in den anderen reinversetzen muss und mich fragen muss, wie fühlt er sich in diesem Moment? Und wenn ich das aktiv tun muss, ist es immer für das Gehirn viel anstrengender, als wenn ich einfach ein Gesicht sehe, merke, die Person weint und mich fragen kann, warum bin ich daran schuld? Und mich vor allen Dingen dann auch wirklich selbst schlecht fühle. Dafür sind über die sozialen Medien halt sehr viel mehr Denkschritte nötig. Und unser Gehirn tendiert nicht zu so vielen Denkschritten, wenn es nicht unbedingt nötig ist.
Tja, da ist die Frage, wie kriegt man das in den Griff?
Eine interessante Sache über die Kommunikation mit den sozialen Medien ist, wenn man Smileys zu Texten hinzufügt. Da sagen ja ganz viele Leute, das ist eine furchtbare Entwicklung und das sind doch keine Wörter und wie kann man so kommunizieren. Aber letztendlich werden Smileys im Gehirn da verarbeitet, wo auch Gesichter im Allgemeinen verarbeitet werden. Das heißt, die geben uns wieder so ein bisschen eine Möglichkeit, einen Gesichtsausdruck mitzuschicken, Nuancen mitzuschicken, die sonst verloren gegangen wären. Sowas wie, das ist jetzt wirklich ironisch, bitte nicht ernst nehmen.
Das ist echt nicht schlecht. Also quasi diese Spiegelneuronen werden dann in dem Moment durch ein Smiley oder ein Emoji angesprochen.
Ja, genau. Und man kann sagen, das sind keine Wörter, aber es sollen auch keine Wörter sein. Mein Gesichtsausdruck ist auch keine dreiwörtige Beschreibung.
Wie ist denn das mit so Sprachnachrichten? Da kommt man ja dann nochmal der Person ein bisschen näher. Da kommt man vielleicht so auch ein bisschen mehr an die Emotionen ran, wenn man die Sprache dann noch dazu hat, oder?
Das kommt halt jetzt drauf an, ob ich eine Antwort kriege von der anderen Person. Wenn ich selbst nur schreibe, ist es ja eigentlich nicht viel anders als eine Kommentarfunktion. An sich kann es natürlich sein, die Person kann mir ja auch sagen, du, das hat mich jetzt total gekränkt und vielleicht berührt mich das dann. Aber vielleicht gibt die Person das dann auch nicht direkt zu. Und in dem Moment spiegle ich dann natürlich nicht und bekomme von ihren Gefühlen wieder nicht so viel mit. Denken wir vielleicht noch, es ist alles in Ordnung, weil die Person einfach nur mit LOL geantwortet hat oder mit okay.
LOL. Das ist sowieso immer die schlimmste Antwort.
Zumal die unehrlichste. Wer lacht denn da wirklich?
Wer mehr wissen will, das Buch von Franka Parianen heißt Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Ist seit einer Woche draußen.
Die Radio Wissen. Grünstreifen.